Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört als Predigtext auf diesen heutigen Sonntag nach der Ordnung unserer Kirche aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Johannes berichtet uns: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren nach Jerusalem, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sagte: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Amen. Liebe Gemeinde, normalerweise war Jerusalem ein wenig ein verschlafenes Provinznest, verglichen mit den anderen Städten des Altertums. Gerade einmal vielleicht so circa 50.000 Einwohner. Wenn aber die großen Feste waren, dreimal im Jahr und gerade beim größten Fest, beim Passafest, dann platzte die Stadt aus allen Nähten. Dann waren zehnmal so viele Leute da, weit über eine halbe Million. Da war etwas los. Die ganze Stadt war erfüllt von Religiosität. Ausgerichtet auf den Tempel, auf die Anbetung, auf das Gotteslob, auf das Gottesbekenntnis. Hohe Zeit für Religion. Ist heute auch so. Wo man davon redet, wir seien eine säkulare, eine weltliche Gesellschaft. Nein, nein, es ist hohe Zeit der Religion. Jeder hat Religion, formulieren wir zum Ersten. Zum Zweiten dann, jeder braucht Jesus. Und drittens, denn jeder will das Leben. Jeder hat Religion. Die Griechen, das heißt Leute, die waren keine Juden, aber die hat das angezogen, diese hohe jüdische Moral, dieses einmalige Gottesbekenntnis, und sie kamen mit, um anzubeten. Sie waren getrieben von Religion. Das ist uns Menschen eingestiftet. Jedem von uns. Diese tiefste, letzte Sehnsucht. Wir können sagen, nach einem Höheren. Diese letzte, tiefste Sehnsucht nach Gott, denn so sind wir geschaffen. Gott schuf den Menschen sich zum Gegenüber und das lebt in uns. Wenn man das rausbringen will, unterdrücken will, man macht den Menschen buchstäblich kaputt. Und selbst diese jahrzehntelange Versuche, zum Beispiel in der früheren Sowjetunion, die Gottesfrage, die religiöse Frage wegzubekommen, es ging nicht. Ein Pfarrer dort hat mir einmal gesagt, bei einem Besuch, man kann die Gottesfrage für eine Generation unterdrücken, aber dann bricht sie umso stärker auf. Jeder hat Religion. Das sehen wir heute auf Schritt und Tritt. Der überwiegende Teil der neu erscheinenden Buchtitel widmet sich dem Thema der Esoterik. Ist Religion? Ist Religion? Das Übersinnliche, das Magische, das Geheimnisvolle. Jeder hat Religion. 40% aller Deutschen nach einer Umfrage glauben an UFOs. Das ist Religion. Dass da plötzlich da draußen die kleinen grünen Mastmännchen landen, 40% halten das für wahrscheinlich. Das ist tiefste Religion. Jeder hat Religion. Das treibt den Menschen, denn in ihm lebt diese tiefste Sehnsucht nach Geborgenheit. Das treibt diese Leute nach Jerusalem. Sie sind gekommen, so berichtet Johannes, um anzubeten. Eigentlich um sich zu unterwerfen, das ist positiv gemeint, um sich anzuvertrauen. Hinter dieser religiösen Sehnsucht bei jedem von uns, da steckt dieses tiefste Wissen, ich werde mit meinem Leben auf Dauer nicht allein fertig. Das muss kaputt gehen, das misslingt, wenn es erst im Tod ist. Aber wir brauchen etwas, an das wir uns halten können. Wir wollen jemand etwas vertrauen, uns anvertrauen. Wie oft wird das schamlos ausgenutzt. Ich denke an diese junge Frau. Sie ist nach Indien gegangen, nach Pune. Zu diesem Guru, hat alles versilbert, was sie gehabt hat und mitgebracht und hat sich dort völlig hineingegeben. Und nach 2 Jahren kommt sie tief ernüchtert wieder zurück, ausgeplündert. Religion hat es mit Anvertrauen zu tun. Und da ist schon die Frage, wem denn? Religion, diese Suche, diese Sehnsucht in uns, wir alle sind Suchende. Die Richtung ist entscheidend. Wenn wir nächsten Sonntag, sagt man da, wenn es goldene Konfirmation gibt, gibt es auch eine grüne Konfirmation. Konfirmation dieser Jungen und Mädchen feiern. Wir können nicht erwarten. Und wir können es auch nicht fordern und wir können es noch weniger in einem Examen prüfen, ob sie jetzt wirklich alle glauben. Wäre viel zu hoch gegriffen. Aber eines tun wir, dass wir an diesem Sonntag diesen 35 Jungen und Mädchen aus unserer Gemeinde das sagen, in dir lebt diese Sehnsucht und die bricht immer stärker auf. Wir sagen euch die Richtung. Das ist wichtig, dass euer Vertrauen nicht enttäuscht wird, dass ihr es nicht an die Falschen gebt. Wir bezeugen das mit Ihnen als Gemeinde am nächsten Sonntag, so wie ihr das vor 50 Jahren bezeugt habt. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Wir leben und sterben dem Herrn. Das ist die Richtung. Das ist wichtig. Darum sagen wir zum Zweiten, und jetzt geht's weit über eine diffuse Religion hinaus. Jeder braucht Jesus. Das war das Gute an diesen Griechen, mit ihrer religiösen Sehnsucht. Wir wollen Jesus gerne sehen. Wir wollen Jesus gerne sehen. Da sind sie auf der Spur, da kommen sie zum Ziel. Nicht in diesem allgemeinen religiösen, wir wollen Jesus gerne sehen, den Helfer, so heißt er ja, Jesus heißt auf Deutsch, Gott hilf. Wir wollen Jesus gerne sehen, nicht dieses religiöse, heimliche oft, da fährt einer das neueste Automodell mit allen Schikanen und dann hängt er sich ein Hufeisen rein. Nicht, weil er ein Pferdefreund wäre, sondern weil er komischerweise in seiner religiösen Sehnsucht diesem Hufeisen schützende Kraft zutraut. Das ist Religion. Wir wollen Jesus gerne sehen. Eindeutigkeit. Den, der wirklich helfen kann. Oder hilft denn das? Da frage ich jemanden, ja, wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Und er antwortet und sagt, ich muss so sagen, bis jetzt, toi, 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 gut. Ja, das ist Religion. Was soll denn dieses toi, toi, toi? Eine magische Beschwörungsformel gegen Kopfschmerzen oder Magenweh. Es hilft nichts, aber es ist Religion. Wir wollen Jesus gerne sehen. Der, der wirklich helfen kann. Und das hat er ja erwiesen. Ist er an diesem Passafest im Jahr 33, da hat Jerusalem gekocht. Wenige Tage vorher hat Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt. Und das war Gesprächsthema Nummer 1. Das steckt auch hinter dem, bitte, wir wollen Jesus gerne sehen. Mensch, wenn der so eingreifen kann, wenn der so Macht hat, das ist das Ziel unserer Sehnsucht. Den wollen wir sehen. Das ist wichtig. Das will Jesus tun, dass wir das ja nicht irgendwie geringschätzen. Das will Jesus tun, er will helfen. Sein Name. Und wir wollen es gar nicht gleich irgendwie vergeistlichen, sondern er will ganz konkret helfen. In unseren Schwierigkeiten, in unseren Nöten. Das will er. Und das tut er oft. Und wir bezeugen das. Allerdings, das müssen wir auch so deutlich sagen, dieser Jesus ist nicht ein Oberversicherer. Und wer ihm vertraut, da kann da nichts mehr passieren. Da läuft alles glatt. Nein. Nicht nach unseren Glücksvorstellungen. Wir wollen Jesus gerne sehen. Jeder braucht ihn. Wer ihm anfängt zu vertrauen, der erfährt Geborgenheit. Er erfährt oft nicht Erfüllung seiner Wünsche und seiner Glücksvorstellungen. Er erfährt tiefstes Gehaltensein und Geborgenheit. Das ist was anderes. Sagen wir das noch einmal so. Und das ist ja ganz Konkretes geschehen. Letztes Jahr um diese Zeit, nach der goldenen Konfirmation, beziehungsweise nach dem Ostergottesdienst sind wir mit dem Posaunenchor rübergegangen und haben Gerhard Blankenhorn die Osterlieder geblasen. Dann ist jeder noch einmal an sein Bett gegangen und er hat es so zusammengefasst und hat gesagt, bleibt am Glauben, bleibt bei Jesus. Wir wollten Jesus gerne sehen. Geld ist keine äußere Glücksvorstellung, aber eine tiefste, gehaltene, getragene Geborgenheit. Wir wollten Jesus gerne sehen. Das ist das Ziel aller religiösen Sehnsucht. Wer ihm begegnet, der erfährt das in seinem Leben, dass er auf wirklich tragenden Grund kommt, auch wenn so vieles umfällt. Das ist auch die Antwort von Jesus. Auf diese Bitte, wir wollen Jesus gerne sehen, sagt er, jetzt ist die Zeit, dass er sichtbar wird, aber in ganz anderer Weise, als ihr denkt. Des Menschen Sohn muss verherrlicht werden. Eigentlich ganz wörtlich, er muss jetzt das Entscheidende tun. Sohn, was ist das Entscheidende? Es hätte keine bessere Gelegenheit gegeben, um jetzt menschliche Erwartungen zu erfüllen, wenn Jesus damals auf die Tempeltreppe getreten wäre und hätte gesagt, Herr, zu mir, wer ein Schwert halten kann. Er hätte in kürzester Zeit ein schlagkräftiges Heer gehabt. Und er hätte diesen Tyrannen Herodes in Grund und Boden gehauen und den Fuchs Pilatus aus dem Land gejagt. Er hätte einen freien, unabhängigen Staat errichten können. Das tut er nicht. Das tut er nicht. Wenn er jetzt sagt, jetzt ist die Zeit, dass ich das Entscheidende tue, dann meint er, er geht ins Kreuz. Das ist viel mehr als Religion. Viel mehr. Jetzt geschieht das Gewichtigste, was überhaupt in der Geschichte dieser Welt jemals geschehen ist. Jetzt macht sich einer dran, die Zerstörungskraft des Bösen ein für alle Mal wegzutun. Jeder braucht Jesus, denn das, was er tut, das ist Lebensgrundlage. Darum sagen wir zum Dritten, jeder will das Leben. Das ist jetzt das, was er tut. Er gibt sich auf, damit wir leben können. Durchs Hergeben wächst Neues. Und er macht es deutlich in einem Bild, das wir ja alle kennen. Durchs Hergeben wird Neues, das Weizen kommt, das da in der Erde kaputt geht, aber es wächst ein Halm und es gibt viele neue Körner. So sagt er, das ist das, was entscheidend ist in dieser Welt. Nicht durch Sammeln wird etwas, sondern durchs Hergeben. Zuwachsraten gibt's nicht durch vermehrten Einsatz. Zuwachsrate nicht, dass ich immer mehr aufhäufe, sondern der hat Zuwachsraten im Leben, der austeilt. Das ist gemeint. Leben ist viel mehr als Ansammeln. Leben ist Hergeben und Austeilen, erfülltes Leben. Warum sagt er so deutlich, und das ist echt ein Hammer, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's gewinnen. Achtung, er meint nicht die psychologische Form von Hassen, der Selbsthass, der zerstört, der macht kaputt, oder dass ich sage, ich kann mich selbst nicht leiden, oder dass ich bis unter die Haare vollgestopft bin mit Minderwertigkeitskomplexen, das meint er nicht. Sondern dieses Hass heißt eigentlich ganz wörtlich an die zweite Stelle rücken. Wer sein Leben entschlossen nicht mehr so wichtig nimmt, der wird's gewinnen. Wer hergeben kann, das kennen wir auch aus unserem natürlichen Leben. Das ist doch das, was zum Beispiel Mutter und Vater sein heißt. Hergeben. Die Volkswirtschaftler rechnen das aus, ich staune immer über diese Zahl. Ein Kind großzuziehen bis zum Alter von 18 Jahren, das kostet 500.000. Schon eine gewaltige Zahl. Ich rechne da immer andersrum. Wenn wir keine 3 Kinder hätten, hätte ich also schon 1,5 Millionen auf der Kante. So muss man auch mal rechnen. Wie die auf die 500.000 kommen, das weiß ich nicht. Vielleicht rechnen sie die Arbeitsstunden der Mutter, die die dran gibt, 50 Mark. Dann kommt schon eine Summe zusammen in 18 Jahren. Aber offensichtlich ist Kinder zu haben und großzuziehen schon finanziell ein Hergeben. Man sagt ja, wenn einer heiratet, sei die Mark nur noch 50 Pfennig wert. Schon bei der Heirat ist ein Hergeben. Was geben denn die Eltern her? Die Mutter gibt in der Regel, wenn das kleine süße Dingelchen da liegt im Kinderzimmerlein oder im Schlafzimmer, die gibt viele Stunden Schlaf her. Manchmal der Vater sogar ein paar. hergeben. Kinder zu haben und Kinder zu erziehen, steht unter der Überschrift hergeben. Sonst wird nichts draus. Da kann nichts werden. Und das ist, so sagt Jesus, das ist tatsächlich das Geheimnis eines erfüllten, wachsenden, blühenden Lebens. Wer hergibt, gewinnt. Heute steht ganz arg viel von dem, was wir tun, unter der Überschrift, was bringt's mir? Wie geht's mir? Was ist für mich gut? Jesus sagt, wer sein Leben entschlossen an die zweite Stelle setzt, wer nicht ständig diese Fragen bewegt, was bringt's mir, was nützt's mir, was bringt's an mir Gutes, was hat's für einen Sinn für mich, sondern wer hergibt, der findet und hat ein Leben, das sich lohnt, das sich entfaltet. Machen wir es ganz praktisch. Da sitzt man so eine Stunde lang vor der Glotze und schaut so eine mehr oder weniger spannende Serie an. Und wenn nachher jemand fragt, was ist denn heute im Fernsehen gekommen, muss ich sagen, ich weiß eigentlich nicht. Ist ja immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Wenn ich jetzt diese Stunde hergeben würde, Zeit verschenken und würde zu jemand gehen, ich weiß doch, jeder von uns weiß, der und der und der, da müsste ich eigentlich schon längst mal wieder einen Besuch machen. Die warten doch drauf. Es wäre lohnender. Es wäre lohnender. Ich würde gewinnen dabei. Hergeben, wenn ich mit einem anderen über Kreuz komme, rausgeben können wir schnell. Aber hergeben, das kann zum Beispiel heißen, ich halte jetzt meinen Mund, obwohl ich im Recht bin. Ich würde gewinnen dabei. Wer das entschlossen an die zweite Stelle setzt, wer das Hergeben lernt, der hat Leben. Sie sind ja jetzt, Sie goldene Konfirmation feiern, nach der normalen Regel kurz vorm Rentenalter. Wahrscheinlich sind einige schon in Rente. Es kommt die schönste Zeit des Lebens. Kann alle Viere von sich strecken, braucht nichts mehr tun. Da wird einen auch schon an solch einem Übergang die Frage mitbewegen, was ist nun die Summe zum Beispiel meines Arbeitslebens? Wie viel habe ich gesammelt? Aber auch die wichtigere andere Frage, wie viel ist in meinem Leben aufgebaut? Was habe ich alles für Freundschaften, Beziehungen, tiefe Verbindungen gewinnen können? Wer sein Leben an die zweite Stelle setzt, sagen wir es einfacher, wer sich selber nicht ständig wichtig nimmt, sondern schaut, wo bin ich jemand, der anderen helfen, sie geleiten und begleiten kann, wird's Leben gewinnen. Das sagt Jesus. Und er sagt nicht nur dieses Leben, sondern er sagt sogar das ewige Leben. Dessen Leben wächst in die Ewigkeit. Viel mehr als Religion. Da ist eine Lebensbewegung gemeint. Wer mir dienen will, wer diese Art für sich erbittet und annimmt, ich möchte ein Austeiler werden, der nicht ständig diese Frage trägt, was krieg ich, sondern der austeilt. Jesus verspricht, der wird's gewinnen. Dessen Leben lohnt sich. Stimmt das? Kann ich da sicher sein? Probier's aus. Amen. Vom Lied 593, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. die ersten beiden Verse. Wir haben vorher euch vom Jahrgang 33-34 begrüßt. Das sind ja in der Geschichte unseres Volkes, euer Geburtsdatum, wesentliche Daten, Marksteine, die euren Lebensweg bestimmt haben. Eure Kindheit und die frühe Jugend war geprägt von einer schlimmen Zeit. Bis hin zu dem, dass dann die Bomben auf Dettingen fielen, auch auf die Kirche und alles hier herum in Schutt und Asche lag. Als ihr am 16. März 1947 konfirmiert wurdet, da lag die Kirche hier noch in Trümmer. Der Aufbau war angefangen, aber noch lang nicht in Sicht, wann das fertig wird. Den Konfirmandenunterricht hielt Pfarrer Marstaller sowie die Gottesdienste und die Amtshandlungen im Seele dort in der Bissinger Straße. Es war eine schwere Zeit, bitterschwer. Ich war damals 46 Konfirmanden, wir haben es im Nachrichtenblatt vom Bild sehen können, war damals noch sehr traditionell, gell, wenn wir am nächsten Sonntag, da hat's rote, grüne, blaue, gelbe Kittel. Nicht so streng und da mit dem Vatermörderkragen und so. War schon feierlich. Wieso waren da der Rektor immer dabei? Nicht bloß der Pfarrer. Was hat der da? Der hat Orgel gespielt. Herr Dana, musst du aufs Bild nächsten Sonntag. Also der Rektor Keller war mit dabei und der Pfarrer Marstaller. Von den 46, die abgebildet sind, 6 sind schon verstorben. Muss man sich auch vor Augen halten und an diesem Tag dran denken. Ein Gruß auch an alle die in eurem Jahrgang, die katholisch sind und trotzdem an diesem Gottesdienst teilnehmen, ist ein gutes Zeichen, dass wir zusammenwachsen, dass es diese tiefen Gräben nicht mehr gibt und nicht mehr zu geben braucht. Wir bekennen den gleichen Herrn, haben das gleiche Glaubensbekenntnis, verschiedene Traditionen, aber solche, die auch zusammenfinden können. Es war damals ein kärgliches Fest, eure Konfirmation. Es war noch die Zeit der Lebensmittelkarten. Und die Konfigeschenke, das waren auch weithin Lebensmittel. Halb Pfund Butter, Pfund Mehl, dass man überhaupt etwas backen konnte in vielen Familien. Und eine Mutter hat gesagt, als die Kuchen gebacken waren, so, jetzt sind wir fertig, aber morgen haben wir keinen Zucker mehr in den Kaffee. Der war verbacken, mehr gab's nicht. Aber diese äußeren Umstände, die haben wohl auch dazu geholfen, dass man sich aufs Wesentliche besinnen konnte. Und ihr habt wie all die anderen Jahrgänge auch dieses Lied gesungen, Stärk uns Mittler, dein sind wir. Darauf ist das ausgerichtet, Mittler. Das heißt ja nichts anderes, dass wir darauf vertrauen dürfen, jeder von uns und ihr an diesem Tag euch das in besonderer Weise wieder vorsagen dürft. Jesus spricht für mich gut. Egal was in meinem Leben ist, wo ich ihm vertraue, er spricht für mich gut. Und es gibt kein besseres Bekenntnis, dein bin ich, dein sind wir. Wenn das dieser Tag für Sie, für uns alle, wieder ins Gedächtnis ruft und zur Wirklichkeit werden lässt, dein sind wir sehr bewusst, dann ist in unserem Leben Entscheidendes an Grundlegung geblieben oder entstanden. Über allem Äußeren, Konfirmation, sich zusammen festmachen, an diesem Herrn. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du damals gesagt hast und was bis heute gilt. Das geht ganz gegen unsere normale Art, dass du sagst, wo wir hergeben, wo wir uns selber hergeben und dir anvertrauen, gewinnen wir alles. Wo wir nicht für uns alles suchen, sondern andere helfen wollen, wird unser Leben voll, so sagst du. Es fällt uns schwer. Wir leben immer wieder anders. Wir bitten dich, dass du uns so umgestaltest, an uns wirkst, dass wir dieses wirkliche Leben haben und finden. Wir danken dir für dein Geleit, deine Fürsorge, dein Begleiten, für den Jahrgang 1933, 34 durch diese 50 Jahre seit ihrer Konfirmation damals. Wir danken dir, dass du unser Bestes im Auge hast. Führe und leite sie auch weiter. Und verhilf jedem von ihnen und uns zu diesem Lebensbekenntnis. Wir leben in dir. Wir bitten jetzt auch ganz bewusst für die Konfirmanden am nächsten Sonntag, dass sie dir begegnen. Wir freuen uns, dass du so nahe bist, dass man dich sehen kann, wenn auch nicht mit unseren äußeren Augen. Und du sagst sogar, wir werden dich einmal, jeder, der dir vertraut, zur Ewigkeit sehen. Dahin bring uns aus Gnaden. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal Platz nehmen und den dritten Vers singen von dem Lied 593. Du starbest selbst als Weizenkorn. Während wir diesen Vers singen, bitte ich, dass drei von den Konfirmanden, die sitzen heute auf der obersten Empore in der ersten Reihe, dass drei von euch runterkommen zu mir her. Ihr dürft den goldenen Konfirmanden die Denksprüche weitergeben. Also drei von euch, wer Mut hat, sofort aufstehen, kommen, wir anderen singen. Dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.